Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Jörg Biesler, guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung, die die Frage stellt nach der Demokratie in der Schule. Schülerinnen und Schüler zeigen ja gerade eindrucksvoll, dass sie mitreden wollen in Gesellschaft und Schule, bei den Fridays for Future zum Beispiel, aber auch mit den Online-Petitionen gegen das, so jedenfalls der Vorwurf, zu schwere Mathe-Abitur. Wir fragen heute bei Campus und Karriere, wie sieht das mit der Mitbestimmung eigentlich in der Schule selbst aus? Welche Möglichkeiten gibt es da? Reichen die aus oder gehen sie vielleicht sogar zu weit, wenn Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, was, wie und vielleicht sogar ob sie lernen wollen, wenn sie ihre Lehrer bewerten oder eben das Mathe-Abitur? Sie können mitdiskutieren, wenn Sie anrufen unter der kostenfreien Nummer 00800 4464 4464. Ihr Draht in die Sendung. Oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Gibt's genug Möglichkeiten für Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern? Wie viel Demokratie verträgt die Schule, fragen wir heute bei Campus und Karriere. Und dabei geht es natürlich um die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler. Welche Instrumente gibt es da und wie werden sie gehandhabt in unterschiedlichen Schulkonzepten? Und wann ist dann möglicherweise auch Schluss mit der Mitbestimmung? Wie viel Vorgaben durch Lehrer und Schulleitung brauchen Schülerinnen und Schüler? Darüber sprechen wir heute mit Fiona Braunhardt, Schülerin, Abiturientin an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Frau Braunhardt.
Hallo.
Und ebenso von dort zugeschaltet Tina Uthoff, ausgebildete Grundschullehrerin und Vorsitzende eines Vereins, der in München eine freie, demokratische Schule gründen will. Was das genau ist, erfahren wir gleich auch noch. Und Frau Uthoff will das in München machen und ist jetzt aus Berlin zugeschaltet, weil sie mit ihrer Familie in München lebt. Hallo, Frau Uthoff.
Hallo, guten Tag.
Und aus Kassel zugeschaltet ist uns der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, selbst Schulleiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf. Guten Tag, Herr Meidinger.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir uns dem Thema innerschulische Mitbestimmung widmen, wollen wir einen Blick auf die ganz aktuelle Situation werfen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Schülerinnen und Schüler fordern gesellschaftliche Mitbestimmung ein, indem sie freitags streiken zum Beispiel für mehr Klimaschutz, ausgelöst durch die mittlerweile sehr prominente Aktivistin Greta Thunberg. Und ganz aktuell machen sie in dieser Woche mit Online-Petitionen auf sich aufmerksam, die sich gegen, so sehen die Schülerinnen und Schüler das jedenfalls, zu schwere Aufgaben im Mathe-Abitur richten. Frau Braunhardt, Sie stecken gerade in den Abi-Prüfungen. Mathe war bei Ihnen nicht dabei, aber kennen Sie mit Schülerinnen und Mitschüler, die unter dem Mathe-Abi gelitten haben?
Also tatsächlich meinten viele, die ich jetzt gefragt hatte, dass es nicht so unerwartet schwierig war, weil Mathe an unserer Schule sowieso ein schwieriges Thema ist. Aber ich habe mich da in diese Petition nochmal reingelesen und das ist ja durchaus, also durchaus gibt es ja wahrscheinlich einen Grund dafür, dass sich viele Schüler darüber aufregen. Und was ich halt auch gefunden hatte, waren so viele Leute, die sich darüber lustig gemacht hatten. Was ich halt ein bisschen absurd gefunden habe, weil sich junge Leute ja auch nicht über die Probleme von Erwachsenen lustig machen in Bezahlungsbereichen oder eventuell auch irgendwelchen Problemen, die sie durch bestimmte Gesetzessachen haben. Und viele Leute haben sich auch darüber aufgeregt, die gar nicht in den Prüfungen gesessen haben, dass sich Leute darüber, also dass sich Leute daran stören, dass es zu schwer war.
Ja, es war eine ganz hitzige Debatte, ganz unterschiedliche Stellungnahmen dazu, auch übrigens muss man ja sagen, von Mathelehrerinnen und Mathelehrern, die selber zum Teil gesagt haben, sie hätten Schwierigkeiten gehabt und 14 Stunden gerechnet, obwohl nur 4 oder 5 Stunden zur Verfügung steht. Herr Meidinger, ich höre Sie schon im Hintergrund auch ein bisschen kichern. Sie haben ziemlich schnell gesagt, auch hier im Deutschlandfunk, das Mathe-Abi, das sei nicht zu schwer gewesen. Ihr Vorgänger Josef Kraus, den möchte ich doch jetzt hier auch unbedingt zitieren, der meinte sogar, das sei ein Affenzirkus der Generation Schneeflocke. Das muss man vielleicht nicht so sehen, aber zieht da eine andere Kultur der Verständigung möglicherweise auf in vielen Gesellschaftsbereichen geht es ja in Richtung mehr Partizipation, auch in der Schule?
Also ich mache den Schülern nicht zum Vorwurf oder den Abiturienten und Abiturienten, dass sie die Möglichkeiten, die sich haben, und das ist natürlich jetzt durch die sozialen Netzwerke ein wichtiges Instrument dazugekommen, dass sie das auch professionell nutzen. Also ich hätte wahrscheinlich als Mathe-Abiturient seinerzeit, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auch probiert, die Bewertungsmaßstäbe vielleicht ein bisschen schülerfreundlicher zu gestalten und wahrscheinlich auch unterschrieben. Man muss halt immer genau hinschauen. Das Interessante ist ja, wir haben überhaupt keine einheitliche Mathematik-Abiturprüfung, sondern es gibt einen länderübergreifenden Teil und 2 Drittel machen die Länder selber und diese Petitionen richten sich gegen ganz unterschiedliche Aufgabenformate, spricht eher dafür, dass vielleicht also der Sachgrund nicht ganz so im Vordergrund steht. Aber wir warten jetzt mal die Überprüfung ab. Auf jeden Fall drücke ich allen Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen, dass es dann letztendlich die Ängste nicht berechtigt waren und gute Ergebnisse gibt.
Das ist ja eine Möglichkeit, die eingefordert wird, dass jetzt die Notenschlüssel sozusagen ein bisschen verändert werden, genau, und das Ganze besser bewertet wird. Nochmal ganz kurz zu Ihnen und nach Deggendorf an Ihr Gymnasium, die Fridays for Future. Die haben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht erlaubt. Aber Sie haben sie sozusagen angeregt, vor dem Unterricht zu demonstrieren und haben sich dann dazugestellt.
Naja gut, das waren zwei Dinge. Erstens mal sind die zu mir gekommen, damals, also waren Oberstufenschüler, und haben gesagt, was machen Sie, lieber Herr Direktor, wenn wir da jetzt hingehen? Dann habe ich gesagt, ich kann euch das nicht erlauben. Also das verbietet mir schon allein die Aufsichtspflicht und die Schulordnung. Aber ich werde jetzt nicht mit der Keule zuschlagen, der Schulstrafen. Und wir haben uns darauf geeignet, dass Sie dann die Zeit nachholen, indem Sie eine Expertendiskussion zum Klimaschutz organisieren. Ich habe allerdings auch gesagt, jede Woche kann ich das nicht machen. Und daraufhin haben die beschlossen, 8 Wochen lang haben die das jetzt durchgehalten, um 7:30 in der Früh am Freitag vor der Schule eine Infostände und Plakate hochzuhalten. Da habe ich mich dann auch dazu gestellt.
Ja, das habe ich gesehen auf Ihrer Internetseite, ja, wie Sie da stehen mit dem Plakat in der Hand. Frau Uthoff, Sie gucken ja aus einer anderen Richtung vielleicht auf diese Dinge, nämlich mit den Ideen der freien Schule im Hinterkopf. Wir haben noch ein bisschen Zeit, auch den Hörerinnen und Hörern nochmal nahezubringen, was das möglicherweise sein könnte. Und da kennt sich vielleicht nicht jeder so gut mit auf. Aber wie gucken Sie zunächst mal auf die Aktionen wie diese Online-Petition und die Fridays for Future? Ist das ein Zeichen für Engagement?
Ja, also für mich ist die Fragestellung, wie viel Demokratie verträgt die Schule, die impliziert, dass es ein zu viel an Demokratie geben könnte.
Weil die ist natürlich ein bisschen provokant formuliert.
Natürlich, ne? Aber das ist für mich so ähnlich, wie wenn man fragen würde, wie viel Gleichberechtigung verträgt die Frau.
Mhm. Das ist tatsächlich auch ein schöner Sendungstitel, ja.
Machen wir die nächste Sendung dazu, aber es ist ja tatsächlich immer noch so, dass Frauen auch immer noch 20% weniger verdienen als Männer, also gar nicht so weit hergeholt. Aber für meine, also ich stehe für die Haltung, dass es gar nicht genug Mitspracherecht geben kann für junge Menschen.
Mhm. Aber sehen Sie in diesen aktuellen Aktionen auch den Versuch von Schülerinnen und Schülern auf dem Gebiet was zu erreichen, sich stärker einzumischen, als das bislang jedenfalls üblich ist?
Ich finde es ganz wunderbar, dass Schülerinnen und Schüler von ihrem Recht Gebrauch machen zu streiken. Ich finde es dann ein bisschen komisch, den Schulleiter um Erlaubnis zu fragen, denn das ist ja genau das Kampfinstrument, dass man sich verweigert. Das ist ja auch eine demokratische Haltung, die man leben kann, wie man das Stuttgart 21 zum Beispiel sieht. Insofern finde ich es ganz wunderbar, dass die Schülerinnen und Schüler das gefunden haben, für das sie einstehen, für ihre Zukunft, für ihre Erde, für das Klima, und dass es ihnen anscheinend so wichtig ist, dass sie da das Mittel der Verweigerung für sich entdeckt haben. Und ich finde das großartig.
Frau Bornhardt, wie haben Sie als Schülerin die Fridays for Future erlebt? Sie haben mir erzählt, Sie waren nicht auf der Straße.
Nein, also wir hatten halt das Problem, dass wir im Abi-Jahrgang sind, als das alles angefangen hat, und ich sowieso schon sehr viel nacharbeiten muss, aus Legasthenie-Gründen und so. Und meine LK-Lehrerin meinte dann tatsächlich auch zu uns, dass wir ja da gerne hingehen können, aber wenn wir halt hingehen, müssen wir halt den Unterricht nacharbeiten, und das wird sehr viel sein, den wir verpassen dadurch. Und aufgrund von dieser Diskussion, die wir dann auch eine Stunde in diesem LK geführt haben, hat sie mich tatsächlich dann auch davon überzeugt, dass es für meine Zukunft in dem Moment wichtiger ist, jetzt mein Abi durchzuziehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass durch diese ganzen, also dass Schüler überhaupt auf die Straße gehen müssen, um für ihre Zukunft zu kämpfen, ein gewisses Dilemma entsteht, eben dieses, die Zukunft in dieser Gesellschaft und die Zukunft für die Gesellschaft, in der wir später leben werden, weshalb es durchaus auch schwierig ist, dass das dann auch nicht ernst genommen wird, dass die Schüler wirklich jede Woche auf die Straße gehen und auch nicht die Möglichkeit eingerichtet wird, weil schließlich kann man das ja auch unterrichtsübergreifend auch einarbeiten in den Unterricht dann. Also,
ja, könnte man machen zum Beispiel. Ich habe Sie aber jetzt richtig verstanden, Sie sind überzeugt worden, nicht überredet worden von Ihrer Lehre, weil das wäre ja sozusagen für
ja,
unser folgendes Thema
überzeugt
mit der innerschulischen Mitbestimmung verhältnismäßig wichtig. Haben Sie sich denn da vielleicht von Ihrer Leistungskurslehrerin sogar ein bisschen beschützt gefühlt am Ende, nachdem Sie gedacht haben, ich bin überzeugt? Oder?
Also ich muss sagen, dass ich schon einen Trend momentan sehe, auf Demos zu gehen, um auf Demos zu gehen, also um sagen zu können, ich war dabei und ich habe was für die Umwelt getan, ohne wirklich dahinter zu stehen. Weshalb ich dann letztendlich schon meiner Lehrerin ein bisschen dankbar war, dass sie mich darauf hingewiesen hat oder uns darauf hingewiesen hat, dass wir ja trotzdem was zu verlieren haben, wenn wir da hingehen, und dass wir da gern hingehen können, wenn wir den Unterricht nachholen, aber dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir nach der Demo trotzdem noch dann die 3 Stunden, die wir verpasst haben, auch durchaus gut nachpauken müssen.
Mhm. Darüber reden wir gleich weiter. Wie ist das, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren Direktor mit lieber Herr Direktor anreden? Ist das ein Ausweis für großes Vertrauen oder ist das ein Ausweis für vielleicht eine Ehrfurcht, die an der Stelle ja, gar
die,
nicht angebracht
Die haben nicht lieber Herr Direktor gesagt, die haben gesagt Herr Meidinger.
Okay, das war jetzt Ihre Formulierung.
Ja, das war meine Formulierung.
Darüber reden wir gleich weiter hier in einer Campus- und Karrieresendung, in der es um Demokratie und Mitbestimmung in der Schule geht. Reden Sie mit unter 00800 4464 4464. Campus und Karriere im Deutschlandfunk ist hier mit dem Thema, wie viel Demokratie verträgt die Schule? Es gibt ja eine lange Tradition, Schülerinnen und Schülern mehr Kompetenzen als so gewöhnlich zu geben. Das ist ein großes Thema der Reformpädagogik vom Beginn des 20. Jahrhunderts. An der Summerhill-Schule in England zum Beispiel sind seit fast 100 Jahren Kinder und Lehrkräfte gleichberechtigt und der Unterrichtsbesuch ist freiwillig. Das war damals sehr exotisch und ist es wahrscheinlich heute immer noch. Mittlerweile aber ist es immerhin üblich und auch eine Forderung der Kultusministerkonferenz, Schülerinnen und Schüler stärker zu beteiligen, auch im Sinne des Erlernens von Demokratie. Freiwilliger Unterrichtsbesuch ist da nicht vorgesehen, aber die Schulen suchen nach Wegen, Demokratie stärker in die Schule zu bringen. Die Schillerschule in Bochum ist mit ihrem Demokratiekonzept nominiert für den Deutschen Schulpreis. Die Schülerinnen und Schüler dürfen dort mehr mitbestimmen und vor allem auch die Initiative ergreifen. Dafür gibt es ein Parlament. Dirk Groß-Langenhoff hat die Schillerschule besucht.
Die Schillerschule in Bochum ist gerade 100 Jahre alt geworden. Draußen auf dem Pausenhof wird Ball gespielt. Und das ist kein Zufall, sondern Teil des Konzeptes Aktive Pause, das das Schülerparlament auf den Weg gebracht hat. Hinter den dicken Mauern des altehrwürdigen Schulgebäudes treffe ich Schulsprecherin Julia Dahlbeck, die mir das Ganze noch mal genauer erklärt.
Es geht eigentlich vor allem darum, dass die Unterstufe, sag ich mal, sich Gerätschaften ausleihen kann, sich Bälle ausleihen kann, auf dem Schulhof halt aktiv werden kann, wie der Name eigentlich sagt.
Julia Dahlbeck sitzt als gewählte Schülersprecherin mit zwei Mitschülern im sogenannten Präsidium des Schülerparlaments. Das tagt mindestens einmal pro Quartal in der großen Aula der Schillerschule. Lehrer Matthias Wisocki hat sich vor gut einem Jahr das Konzept für mehr Demokratie in der Schule ausgedacht. In der Aula zeigt er mir, wie das Ganze funktioniert.
Dort in der Mitte steht also der Tisch, da sitzt das Präsidium dran, unsere Schülersprecher. Die leiten das ganze Schülerparlament und rechts davon steht das Rednerpult. Da kommen dann die Schüler erstmal nach vorne, lesen den Antrag vor, den sie einbringen wollen. Dann wird er in freier Rede nochmal begründet, warum sie diesen Antrag unbedingt wollen. Es gibt die Möglichkeit der Nachfragen. Es gibt die Möglichkeit der Gegenrede und ja, dann entwickelt sich meistens so eine Diskussion daran. Manchmal aber auch nicht. Manche Dinge sind ganz klar und finden sofort Mehrheiten. Und dann irgendwann sagt das Präsidium so, jetzt kommen wir zu einer Abstimmung. Wenn es nicht noch Anträge gibt, also es kann auch sein, dass es einen Änderungsantrag gibt, dass es Zusätze gibt, dass Sachen umformuliert werden. Und das beeindruckt mich halt immer wieder. Die Schüler machen das komplett alleine.
Das Schülerparlament besteht aus drei Fraktionen. Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Und jede Fraktion besteht aus 12 Klassensprechern. So hat jede Klasse eine Stimme im Schülerparlament. Dreh- und Angelpunkt des ganzen Konzeptes sind aber die vorformulierten Anträge der Fraktionen. Denn die fraktionsinternen Abstimmungen zeigen manchmal schon, wie mehrheitsfähig ein bestimmtes Thema ist. Das klappt auch schon gut in der Unterstufe, erzählt mir SV-Lehrer Martin Sobeck, auch wenn die jüngeren Schüler nicht immer eine Vorstellung davon haben, welche Forderungen auch realistisch sind.
Das führt auch manchmal zu Lachern, wenn die Unterstufenschüler nämlich dann beschließen, dass sie gerne hätten, dass die Oberstufenschüler die Spielgeräte in der Pause verwalten und ausgeben, wo dann im Gesamtparlament relativ schnell klar wird, dass das ein Wunsch ist, den die Unterstufenschüler gerne hätten, dass das aber nicht von allen mitgetragen wird, vor allem nicht von denen, die das dann machen sollen.
Bei früheren SV-Sitzungen fehlte eine straffe Tagesordnung, berichtet Schülersprecherin Julia Dahlbeck. Mit dem neuen Konzept läuft jetzt alles viel stringenter.
Wir hatten auch Ergebnisse, aber ich würde sagen, dass es durch das Schülerparlament definitiv geregelter gibt. Es ist ein geregelter Vorgang. Man weiß genau, das wird passieren. Wir werden über die Anträge sprechen. Und man hat vielleicht auch nochmal ein viel klareres Ergebnis.
Mit diesem klaren Ergebnis gehen die Schülersprecher dann in die Schulkonferenz, wo sie neben Lehrern und Eltern ein gleichberechtigtes Stimmrecht haben. Dadurch entsteht bei vielen Schülern das Gefühl, dass sie tatsächlich etwas bewegen können, sagt Lehrer Matthias Wisocki.
Und dann kann man auch sagen, wenn es dann verabschiedet wurde, so, also das ist eben das Konzept, was wir mehrheitlich wollen, so machen wir das jetzt auch. Und das hat wirklich dazu geführt, dass sich Schüler, Lehrer, Eltern doch noch viel mehr damit identifizieren, was hier an der Schule läuft.
Matthias Wisocki empfiehlt sein Konzept deswegen allen anderen Schulen zur Nachahmung.
mehr Mitbestimmung an der Schillerschule in Bochum. Und hier bei mir im Studio in Köln ist Astrid Hoffmann, Doktorandin an der Technischen Universität in Dortmund im Institut für Didaktik integrativer Fächer. Und da forscht sie über Beteiligungsverfahren an Schulen. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag.
Das Schülerparlament, von dem haben wir gerade gehört, ist eine Form der Mitbestimmung, aber nicht die einzige. Da gibt es eine ganze Menge. Wie sieht das Spektrum aus? Was kann man machen in der Schule?
Das Spektrum ist sehr breit. Zum einen kann man ganz klassisch im Unterricht selbst partizipieren, zumindest prinzipiell bei der Frage, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden, in Bezug auf Methoden, Medien, Sozialformen, auch die zeitliche und räumliche Struktur des Unterrichts. Man kann aber natürlich auch im außerunterrichtlichen Bereich mitbestimmen, beispielsweise in Bezug auf die Pausengestaltung, aber auch Schulfeste oder auch sowas wie die Corporate Identity der Schule, also ob es ein Schullogo gibt und Schul-T-Shirts und so weiter. Dann kann man auf verschiedenen Ebenen partizipieren, einmal auf der rein individuellen Ebene, aber allerdings auch auf der Schulebene, auch auf Ebenen über die Schule hinaus oder auf der Klassenebene. Dann gibt es institutionelle Formen oder auch informellere Formen und es gibt ganz verschiedene Niveaustufen der Partizipation. Häufig wird als sogenannte nullte Stufe die sogenannte Schein- oder Pseudopartizipation benannt.
Heute Seite 36 im Mathebuch oder Seite 37 wäre das dann, oder?
Genau, richtig. Das bedeutet beispielsweise, dass die Lehrkräfte zwar so tun, als ob sie den Schülerinnen und Schülern Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, diese aber faktisch kaum vorhanden sind, weil die Alternativen sozusagen so wenig voneinander abweichen, dass sie kaum Bedeutung haben, oder weil zum Beispiel Informationen gar nicht zur Verfügung stehen, die die Schülerinnen und Schüler eigentlich bräuchten, um mitbestimmen zu können. Und deshalb ist die erste Stufe auch die Informationsstufe, also dass Schülerinnen und Schüler altersgerecht über Beteiligungsmöglichkeiten und verschiedene Alternativen informiert werden. Das ist übrigens auch ein Kinderrecht, das Schülerinnen und Schüler haben, genauso wie die nächste Stufe, die Stufe der Anhörung, also dass Schülerinnen und Schüler ihre Meinung äußern dürfen, diese Meinung ernst genommen wird und diese Meinung auch von den Erwachsenen hinreichend berücksichtigt wird.
Man merkt also schon, das ist ein kompliziertes Verfahren, also da müssen viele Bedingungen gegeben sein. Da gibt es ja jetzt, das Schülerparlament ist eine, so ein etabliertes Verfahren, wie man sowas machen kann. Das liegt eigentlich auf der Hand, dass man die Schülerinnen und Schüler zu einer eigenen Meinung kommen lässt, dann demokratische Prozesse erlernt, indem sie sich auch einigen müssen auf was, um das dann vielleicht in weiteren Gremien in der Schulkonferenz durchzusetzen. Wie weit gehen denn die Schulen damit so im Schnitt? Ist das eher die Ausnahme oder ist das mittlerweile üblich?
Es gibt einige repräsentative Studien in dem Bereich. Und da ist interessant, wen man fragt. Also Lehrkräfte sagen tendenziell, dass die Partizipationsmöglichkeiten recht breit gefächert sind und auch gut genutzt werden. Und Schülerinnen und Schüler hingegen sagen im Durchschnitt eher, dass sie relativ wenig mitbestimmen können. Bereiche, in denen sie noch am ehesten mitbestimmen können, sind zum Beispiel die Raumgestaltung in der Klasse, die Sitzordnung, die Ziele von Klassenausflügen oder beispielsweise auch bei der Klassensprecherwahl. Fragen, die sozusagen den pädagogischen Kern des Unterrichts betreffen. Da sagen die meisten Schülerinnen und Schüler allerdings, dass sie wenig mitbestimmen können. Allerdings muss ich sagen, dass das Thema immer mehr an Relevanz gewinnt und sich die Schulen immer mehr auf den Weg machen oder zumindest einige und viele Schulen, es viele Initiativen gibt. Auch die Kultusministerkonferenz setzt hier einen Schwerpunkt und ich denke und hoffe, dass sich die Partizipationsstrukturen in den nächsten Jahren noch ausweiten werden.
Sie waren gerade gestern und vorgestern auf einer Tagung in Zürich, wo es genau auch um die Themen ging, der Mitbestimmung, der Partizipation an den Schulen, der Demokratie möglicherweise auch. Die Begriffe müssen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen voneinander abgrenzen. Was haben Sie da mitgenommen?
Es war eine ganz spannende Tagung, organisiert von der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Und interessant war, dass dort ganz verschiedene Akteurinnen und Akteure zusammenkamen. Also zum einen aus der Schulpraxis, aber auch aus der Wissenschaft. Und es waren auch Personen aus Schulbehörden anwesend. Und ich habe mitgenommen, dass das Thema auf jeden Fall im Trend ist, wie man sagen kann, und dass es viele Akteurinnen und Akteure gibt, die wirklich bemüht sind, dort auch zu kooperieren und das Thema voranzubringen.
Ich habe gerade schon gesagt, das mit den Begriffen ist gar nicht so leicht. Ich stelle Ihnen trotzdem mal diese schwierige Frage. Kann Schule demokratisch sein?
Das ist eine tatsächlich sehr komplexe Frage, denn allein die Frage, was Demokratie überhaupt ist, ist höchst umstritten. Es gibt da ganz verschiedene Theorien. Und dann ist auch die Frage, inwiefern die Kriterien für Demokratie allgemein auf die Schule übertragen werden können. Es gibt Kriterien, bei denen ist das relativ gut möglich, wie beispielsweise, dass Wahlen geheim stattfinden stattfinden sollen oder auch das sogenannte Kriterium der Demokratie als Lebensform, also dass man respektvoll miteinander umgeht. Das ist, denke ich, recht gut auf Schulen übertragbar. Es gibt allerdings auch Kriterien, bei denen ist das schwierig. Also beispielsweise gilt als ein Kriterium für demokratische Staaten, dass Staaten souverän sind. Schulen sind aber nur sehr, sehr bedingt souverän. Und auch die Frage, ob das Schulvolk, wer auch immer das überhaupt ist, in wirklich allgemeiner und gleicher und freier Weise mitbestimmen darf, ist umstritten. Denn Schulen haben natürlich auch bestimmte Funktionen, wie beispielsweise die Qualifizierungsfunktion, eine Integrationsfunktion, aber eben auch zum Beispiel eine Selektionsfunktion.
Wie funktioniert Demokratie an Schulen und wie viel Demokratie verträgt die Schule? Fragen wir heute bei Campus und Karriere. Sie können mitdiskutieren, gleich hier im Radio unter 00800 4464 4464. Schülerinnen und Schüler sind die, auf die es eigentlich ankommt in den Schulen. Aber was die Entscheidungen angeht darüber, was und wie gelernt wird, naja, die werden jedenfalls in der Mehrzahl dann doch von Erwachsenen getroffen. Über Gesetze, über Curricula und natürlich auch durch die Kollegien und einzelne Lehrerinnen und Lehrer. Ist das eigentlich gut so, fragen wir heute bei Campus und Karriere. Verträgt die Schule so wenig Demokratie? Sie können mitdiskutieren, wenn Sie möchten, am Telefon unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Tina Uthoff haben wir vorhin schon gehört. Sie ist mit im Verein eine Gründerin einer neuen freien demokratischen Schule in München. Frau Uthoff, die Frage war gerade schon gestellt, eine ganz schwierige Frage. Kann Schule demokratisch sein? Was ist eine demokratische Schule nach Ihren Vorstellungen?
Also nach unseren Vorstellungen ist eine demokratische Schule eine Schule, in der Demokratie nicht gelehrt wird, sondern gelebt wird. Für uns ist es ganz klar eine Lebensform, da kann ich mich der Frau Hoffmann gleich anschließen. Es ist keine, es ist nicht Demokratie als Regierungsform, sondern als Lebensform. Das heißt, ich nehme die Werte der Demokratie, wie halt das Mehrheits- oder Konsensprinzip, Minderheitsbedürfnisse, Akzeptanz einer Opposition, Gewaltenteilung und so weiter, Verfassungsmäßigkeit, Schutz der Grundrechte. Und Partizipation natürlich und wir leben das in der Schule gemeinsam mit den Kindern, gemäß auch Artikel 12 und 13 der UN-Kinderrechtskonvention, auch Artikel 21 der UNO-Menschenrechtserklärung, dass Kinder bei uns einfach teilhaben dürfen und dass jeder Mensch gleichberechtigt ist. Und alle Dinge, die Kinder angehen, ganz im Ursinn der Polis damals auch, alles, was uns betrifft, entscheiden wir gemeinsam.
Das würde jetzt so im großen Ganzen vielleicht auch jemand von der Regelschule mit unterschreiben, wenn auch vielleicht nicht in jedem Detail. Also so Gleichberechtigung, glaube ich, ist jedenfalls eine Vorstellung, die da auch nicht ganz unbekannt ist. Aber Sie lachen schon so. Ja. Erklären Sie uns mal den Unterschied zwischen der freien demokratischen Schule und der Regelschule. Wie viel weiter gehen Sie dabei?
Also in der Regelschule geben die Lehrpläne vor, was gelernt wird und die Lehrer geben vor, wie gelernt wird. Und es gibt Projekte zur Demokratie. Das ist dann der Lerngegenstand versus die Lebensform. Und ich finde Projekte schön und gut. Was wir machen an der Freien Demokratischen Schule, ist, dass wir festgestellt haben, wir haben die Erfahrung gemacht als Lehrer und als Eltern, dass die Kinder voller Wissenslust auf die Welt kommen und wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, immer und ständig zu lernen, intrinsisch motiviert von anderen Kindern, dass sie sich die Lernpaten aussuchen dürfen. Sie dürfen sich aussuchen, wie sie lernen, von wem sie lernen. Sie dürfen sich auch aussuchen, ob sie überhaupt lernen, was allerdings auch an der Regelschule möglich ist. Also ich kann als Lehrer, ich bin auch Grundschullehrerin, ich kann als Lehrer nicht machen, dass Peter lernt. Ja, ich kann ihm das anbieten und ich kann ihn natürlich unter Druck setzen, motivieren, je nach Möglichkeiten, aber ich kann nicht machen, dass Peter lernt, wenn Peter nicht lernen will. Also wenn er aus dem Fenster sieht und sich verweigert, dann ist das auch dort möglich.
Das heißt, ist aber auf keiner Schulform gewollt, oder?
Nein. Aber eben, das ist immer das große Entsetzen, wenn ich sage, bei uns dürfen die Kinder entscheiden, ob sie lernen. Das dürfen Kinder, also das können Kinder eigentlich immer entscheiden. Das hatten wir ja vorhin schon, dass sie von dem Recht der Verweigerung auch Gebrauch machen können.
Bei Ihnen wird vielleicht länger gewartet, oder?
Ja, also wir setzen die Kinder zumindest nicht unter Druck. Also wir haben keine Erwartung an die Kinder, dass sie irgendein Lernziel erreichen müssen. Also wir manipulieren nicht, wir drohen nicht mit Noten, wir bestrafen nicht, wir loben auch nicht oder versuchen sie, die Kinder in irgendeiner Weise in die Richtung zu drängen, in die wir Erwachsenen, von der wir Erwachsenen glauben, dass das jetzt die richtige Richtung ist. Sondern wir nehmen eher die Impulse der Kinder auf. Und wenn ein Kind auf uns zukommt, das sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel was zum Klimawandel wissen, dann helfen wir, unterstützen wir, in dem Bereich, in dem es das da was wissen möchte. Und dann macht es ganz automatisch die Erfahrung, dass es eben Kompetenzen braucht in Mathematik, in Physik, in Erdkunde, in Chemie. Und dann arbeiten wir aus dem den Lerngegenstand eben aus dem Interesse heraus. Mhm. Und nicht, indem wir sagen, es ist Donnerstag 9.15 Uhr und jetzt ist Zeit für Chemie. Du hast dich jetzt für Chemie zu interessieren und nicht nur einer, sondern alle Kinder gleichzeitig, 24 Kinder gleichzeitig müssen Donnerstag 9.15 Uhr Chemie lernen. Das machen wir in unserer Schule nicht.
Ja. Herr Meidinger, bei Ihnen an der Regelschule ist das ein bisschen anders. Da ist 9.15 Uhr Chemie ich weiß es nicht, ich kenne Ihren Stundenplan nicht, aber ja. Es könnte sein, dass um 9.15 Uhr Chemie angesetzt ist. Trotzdem würden Sie natürlich auch sagen, dass Sie demokratische Strukturen an der Schule haben und Demokratie möglich machen. Wie würde das bei Ihnen aussehen?
Ich stelle mir ja gerade vor, wie ein Schulsystem in Deutschland aussieht, wo tatsächlich jede Schule die Schüler frei entscheiden lässt, was sie lernen, wann sie lernen, wie das dann aussieht, wenn man umzieht, wenn man die Schule wechselt. Aber gut, das ist ein anderes
Problem. Wenn das in allen Schulen der Fall wäre, wäre es wahrscheinlich kein Problem mit dem Umziehen.
Nee, weil dann muss man immer von vorne anfangen, ja, ist klar. Also man kann sich im Endeffekt halt dann nicht auf Abschlüsse verlassen. Man kann sich nicht verlassen, dass bestimmte Lernziele am Ende von der Klasse erreicht sind. Und das ist ja gerade das, was die Verlässlichkeit ausmacht und im Grunde genommen erwarten ja auch die Eltern, dass bestimmte Lernziele erreicht werden und dass das auch festgestellt wird, ob die erreicht werden oder nicht. Aber gut, das war ja nicht die Frage. Die Frage war, wie schaut es aus mit der Demokratie an Regelschulen? Also erstens mal, glaube ich, habe ich eine hohe Achtung vor unseren Schülern, und zwar sowohl den Jüngeren, also ich unterrichte an einem Gymnasium, das geht so bei 10 los, wie den Oberstufenschülern. Ich glaube, wir haben eine mittlerweile sehr selbstbewusste Jugend, die durchaus auch in der Lage ist, die Spielräume, die sich bieten, in der Schule zu nutzen. Da sind mehr da, als man denkt. Ja. Also das muss ja nicht unbedingt ein Schülerparlament sein. Wir haben auf Initiative der Schülerschaft an unserer Schule eine Urwahl eingerichtet. Das heißt, die Schülersprecher werden nicht von den Klassensprechern oder im Parlament gewählt, sondern sie werden von jedem Schüler gewählt. Die machen Wahlkampf. Dann wird auch überprüft, ob die ihre Programme dann auch einhalten. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Es gibt übrigens auch heutzutage Möglichkeiten, Schüler ganz schnell aktuell zu bestimmten Dingen an Schulen zu befragen. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, jetzt das also online beispielsweise zu machen und zu sagen, okay, das und das steht an. Wir wollen unser Schulfest anders organisieren. Die Schülerschaft möchte es anders organisieren. Und dann wird abgestimmt über das Konzept. Also ich glaube, da ist viel vorstellbar.
Sie haben sozusagen das Hauptproblem angesprochen, das hier natürlich auch so ein bisschen die Klammer dieser ganzen Sendung bildet. Auf der einen Seite wird jeder unterschreiben, dass es toll ist, wenn Kinder eigenmotiviert lernen, wenn sie sich für Stoffe interessieren, wenn sie sich da reinarbeiten. Da wird niemand sagen, das ist aber was Furchtbares, lass das bitte sein. Mach das hier mit dem Regelunterricht von der Tafel aus, frontal am besten noch. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, die Eltern, aber auch die Gesellschaft natürlich wollen überprüfbare Leistungen haben. Zeugnisse, mit denen man dann sagen kann, also Selektionsinstrumente könnte man es jetzt auch mal negativ nennen, mit denen man dann sagen kann, also du darfst hier auf die Hochschule gehen und du darfst eben nicht auf die Hochschule gehen, du bist so weit gekommen, du bist so weit nicht gekommen.
Frau Braun hat. Darf ich da einhaken ganz kurz?
Ja, Frau Uthoff, ja, nee, sagen Sie, wenn Sie einhaken wollen, haken Sie ein, bitte gern.
Also ich stehe ja nicht dafür, das gesamte Schulsystem in ganz Deutschland zu revolutionieren und alle Schulen zu freien Schulen zu machen, sondern es gibt ja auch die Eltern, die genau das möchten, was Sie und der Herr Meidinger gerade gesagt haben. Es gibt aber eben auch Eltern, denen die nicht nach dem Leistungsprinzip denken und die ihre Kinder, also es gibt Eltern, denen es wichtig ist, dass ihre Kinder andere Kompetenzen, lebensnahe Kompetenzen erwerben und denen es nicht wichtig ist, dass ihre Kinder Leistung bringen und dass die also in diesem Selektionsmodus des Neoliberalismus funktionieren. Insofern möchte ich nur noch eine Alternative anbieten. Ich will den Regelschulen gar nichts, ich möchte nur gerne eine Alternative anbieten für die Eltern, die eben etwas anderes möchten.
Ja, so haben wir das, glaube ich, auch alle verstanden. Ich glaube, diese Selektionsschule gibt es schon vor dem Neoliberalismus. Also ist sozusagen auch Kernstück deutscher Schulen immer gewesen. Aber es ist natürlich eine Problematik. Und es sind ja nicht nur die Eltern, die das einfordern, sondern es ist die Gesellschaft insgesamt, die halt einfach sagt, der Zugang zur Hochschule ist gebunden an dies. Ich wollte mal Frau Braunhardt fragen, die ja viele, viele verschiedene Schulformen besucht hat, Regelschulen, aber auch freie Schulen und die sich jetzt entschieden hat, sozusagen um studieren zu können, das Abitur tatsächlich an der Regelschule zu machen. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?
Also mir persönlich ist die Entscheidung sehr, sehr schwer gefallen, weil ich halt einfach, also ich war 3 Monate auf einem Gymnasium in Berlin und habe für mich, also ich hatte davor sehr, sehr gute Noten und habe auch gerne gelernt durch meine relativ Montessori-orientierte Lehrerin. Und habe dann auf dem Gymnasium eigentlich komplett den Willen verloren zu lernen. Und habe dann beschlossen, mir das nicht mehr anzutun persönlich und bin dann auf eine freie Schule gegangen, bin da auch wieder dann ans Lernen rangeführt worden, habe für mich dann auch wieder das Lernen für mich entdeckt, hatte aber immer die Ziele, auch einen Abschluss zu machen und später auch einen guten Abschluss zu haben, um in die Gesellschaft zu starten. Was in Berlin ja ganz praktisch ist, dass man auch das MSA zur Verfügung hat, also den Abschluss nach der 10. Klasse als Prüfung. Also dass man auch an der freien Schule dann durchaus einen selektiven Abschluss haben kann, womit man dann auch in der Gesellschaft was vorzuweisen hat. Mit diesem Abschluss hatte ich dann nicht viele Möglichkeiten, Abitur zu machen. Allerdings habe ich an der ESBZ, also an der Evangelischen Schule Berlin-Mitte, die Möglichkeit bekommen, so einen relativen Kompromiss zwischen Freiheit und Regelschule zu haben.
Es ist eine hochgelobte Vorzeigeschule, muss man sagen, dazu.
Ja, wozu ich ja auch schon am Telefon gesagt hatte, also bei den Vorbesprechungen, dass ich schon relativ Freiheit sehr eingeschränkt sehe in diesem Konzept, da man dann vielleicht Lecks hat, in der man eine Woche mal im Jahr sich eigenständig auf was konzentrieren kann zu lernen, aber ansonsten man mit Regelschulenunterricht und halt auch natürlich Noten konfrontiert ist. Auch wenn ich sagen muss, dass die Lehrer an der Schule auch dafür Sorge tragen, dass man nicht zu sehr zu allem gezwungen wird, sondern dass dann auch gesagt wird, ja, also wenn ihr jetzt keine Lust habt, dann könnt ihr halt auch rausgehen und dann müsst ihr das halt nacharbeiten, aber dann müsst ihr es nicht jetzt lernen. Und
Es ist so eine Art Kompromiss aus beiden Formen. Ich will nochmal unsere Expertin fragen, die Astrid Hoffmann von der TU Dortmund. Das Thema ist jetzt hier so ein bisschen halb angesprochen worden. Ich frage es nochmal direkt. Wenn wir in der Schule eine Situation haben, ja auch irgendwie ganz zwangsläufig, weil geprüft wird, dass die einen Noten vergeben und die anderen die Noten empfangen. Das ist ja die grundsätzliche Konstellation sozusagen der Schule eigentlich, also jedenfalls der Regelschule. Ist dann überhaupt sowas wie eine Mitbestimmung möglich unter solchen Voraussetzungen? Also oder wie weit kann die gehen?
Also auch im Bereich der Leistungsbewertung kann eine Form von Mitbestimmung stattfinden. Nicht unbedingt bei der Entscheidung. Also es gibt auch Umfragen unter Schülerinnen und Schülern, die besagen, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, dass die Letztentscheidungsinstanz bei der Leistungsbeurteilung die Lehrkraft ist und die das auch akzeptieren. Aber bei der Frage, inwiefern Kriterien transparent gemacht werden, Entscheidungen begründet werden und Schülerinnen und Schüler durchaus auch nach ihrer Meinung gefragt werden, findet in Teilen auch schon Partizipation statt und die kann, denke ich, auch noch ausgeweitet werden.
Um an dieser Stelle vielleicht ein Beispiel zu bringen, an einer meiner Schulen, also an der Alternativschule Berlin, gab es halt immer die Möglichkeit, mit den Lehrern über die Noten zu diskutieren und abzustimmen, ob man jetzt dann noch einen weiteren Vortrag hält in dem Thema, um seine Note aufzubessern oder auch um einfach zu beweisen, dass man in dem Thema doch mehr drinsteckt, als der Lehrer vielleicht denkt. Also um das so in der Praxis mal ein Beispiel zu nennen.
Herr Meidiger, das ist eigentlich ein Ungleichgewicht zwischen Lehrern und Schülern, etwas, das die freien demokratischen Schulen ganz gerne in ein Gleichgewicht bringen würden. Wie sehen Sie die Rollen von Lehrern und Schülern? Ich gehe mal davon aus, und wenn man Ihnen zuhört, gewinnt man ja auch diesen Eindruck, es funktioniert bei Ihnen ja doch irgendwie, also es ist keine Gegnerschaft, aber wie unterscheidet es sich von einer Augenhöhe?
Also wenn man das demokratische Prinzip ja ganz ernst nimmt, dann müssten ja die ganze Klasse dann über die Noten abstimmen jeweils. Ja, dann hätten wir tatsächlich Gleichberechtigung. Ob das dann ein gerechtes System ist, ist eine andere Frage. Einer meiner Vorgänger im Direktor, also als Schulleiter an der Schule, der hat mal eingeführt an unserer Schule, dass die Schüler bei Kurztests sich gegenseitig bewerten. Also die haben dann die Aufgaben getauscht und haben dann die Punkte zusammengerechnet und die Noten draufgeschrieben. Das hat er ganz schnell wieder sein gelassen, weil das Klassenklima innerhalb kürzester Zeit total vergiftet war. Also vielleicht ist doch ganz gut, wenn die letzte Entscheidung dann und auch der pädagogische Ermessensspielraum bei der Lehrkraft liegt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die wir nicht richtig nutzen in Deutschland, wo man Schülern mehr zutrauen sollte und auch mehr Mitbestimmung oder zumindest Mitsprache zugestehen sollte. Das ist beim Feedback, wie ein Lehrer sozusagen seinen Unterricht macht. Ja. Dass man also hier Schüler immer wieder mal nicht nur mündlich dazu auffordert, sondern auch mit entsprechenden Rückmeldebogen, da gibt es ja viele Beispiele, machen ja auch schon viele Schulen, die dann dem Lehrer direkt, das sollte nicht über die Schulleitung laufen, dann ist es immer gleich ein Instrument der Obrigkeit, das wäre schlecht, aber wo der Lehrer selber immer wieder einholt, Verbesserungsvorschläge, Kritik und mit der Klasse darüber redet. Das, glaube ich, wäre wirklich was, was Demokratie an Schulen ein Stück voranbringen würde.
Was aber auch vielleicht von Seiten der Schülerinnen und Schüler eine ziemliche Überwindung bedeutet. Unter Umständen nicht jeder Lehrer, nicht jede Lehrerin signalisiert sozusagen ein großes Interesse daran, da in den Dialog zu treten. Das hängt natürlich auch immer von den Personen ab, die da tätig sind. Frau Braunhardt, wie haben Sie das erlebt? Ich habe gerade noch mal nachgelesen in einer Studie des Kinderhilfswerkes. Da sagen 2/3 eigentlich der Schülerinnen und Schüler, dass sie lieber mehr Mitbestimmung hätten und sich nicht richtig gehört fühlen und sogar fast die Hälfte sagt, auch die Wahl der Klassensprecherin oder des Klassensprechers empfinden sie gar nicht als eine Form der Mitbestimmung. Sie waren auch Klassensprecherin und Schulsprecherin, glaube ich.
Ja, ich war eigentlich an jeder Schule, an der ich war, immer irgendwie in so einer Position, also entweder Klassensprecher oder eventuell sogar Schulsprecher. Und ich habe auch an den unterschiedlichen Schulformaten gemerkt, dass auch meine Präsenz ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Also ich hatte zum Beispiel an meiner Grundschule nie das Gefühl, wirklich ernst genommen zu werden als Schulsprecher, sondern eher so eine Art Deko-Funktion zu erfüllen, um nach außen jetzt die Demokratie darzustellen, die die Schule vertritt, aber letztendlich dann trotzdem von der Schulleitung alles entschieden wurde. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass wenn man mitreden kann, es ist schön und gut, aber wenn man nicht mal angehört wird beim Mitreden, dann ist es auch schnell, dass man auch die Lust daran verliert, mitzureden, weil es ja auch viel Kraft und Überwindung kostet, sich vor einen Erwachsenen hinzustellen, als junges Mädchen vor allem, und da sein Mann zu stehen, sage ich mal.
Da wird Frau Uthoff gleich wieder kritisch werden.
Und dann nicht mal irgendwie nicht mal was zu merken, dass es ernst genommen wurde, was man da gesagt hat.
Mhm. Ich bin da voll bei der Frau Braunhardt, weil es ja auch so ist, dass man jemanden kritisiert, eventuell, der ja einen in der Hand hat. Also es ist ja so, dass die Lehrer die Macht über die Schüler haben, in Form der Notengebung, in Form dessen, dass sie eben bestimmen, wann was getan wird, wie es getan wird.
Was ja auch sehr subjektiv ist. Also ja. Notenvergabe ist ja jetzt nichts unbedingt, was jetzt auf wirklichen Werten also Wertesystem beruht. Klar gibt es diese Rahmeneinschätzungen. Jedoch habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es so wirklich auf die Leistung ankommt, sondern auch oft was sehr, sehr Subjektives vom Lehrer ist. Und wenn man sich dann davor hinstellt und sagt, ich finde Ihren Unterricht schlecht, dann, also und dann auch Sachen sagt, die einen speziell stören, wie zum Beispiel, Sie gehen gar nicht auf die Fragen ein oder warum haben wir jetzt denn dieses Thema gemacht, wenn alle eigentlich für das andere Thema gewesen wären.
Und dann ist das schnell frustrierend,
ja,
stelle ich mir vor.
Das erfordert ja auch vom Lehrer eine Haltung, tatsächlich so etwas aushalten zu können. Also die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, da weiß ich nicht, was Herr Meidinger dazu sagt, aber ich kenne unglaublich engagierte Lehrer, sich wirklich aufreiben für ihren Job auch. Und es ist auch nicht so, dass jeder Lehrer das aushalten kann, wenn er so ein Feedback erhält von den Schülern.
Ja, das ist einfach menschlich. Wir fragen mal Harald Bark, bevor wir Herrn Meidinger fragen, aus Landau, der angerufen hat unter 0800 446 4464. Hat er nicht angerufen, höre ich gerade. Er heißt Christian Krohn, der angerufen hat. Das ist hier in der Liste ein bisschen verrutscht. Herr Krohn, guten Tag.
Ja, hallo.
Was haben Sie beizutragen?
Ich habe gar keine Frage. Ich wollte eigentlich das Thema selbst unterstützen. Ich bin Vater von 3 Kindern hier in Berlin. Und ich finde, also eigentlich ist für mich Schule so etwas wie eine Dienstleistung an unseren heranwachsenden Erwachsenen letztendlich, also an unserer Gesellschaft. Und da finde ich das durchaus wichtig, dass man eben in dieser Dienstleistung auch diejenigen fragt, die es betrifft, was eigentlich verbesserungsfähig ist. Also auch eben dieses, was eben angesprochen wurde, mit dem ernst genommen werden. Und ich glaube, wichtig ist, dass man die Handlungsfelder benennt, in denen eben mitbestimmt werden kann und in welchen nicht. Also sprich, ich würde zum Beispiel nicht zur Disposition stellen, dass es Unterricht gibt oder dass es Lerninhalte gibt und wer die bestimmt. Das müssen, glaube ich, größtenteils noch die Erwachsenen machen, weil sie eben auch wissen, wo das hinführt und wie sich das Erwachsenenleben nachher gestaltet. Aber dass es eben auch Handlungsfelder gibt, eben kam die Bewertung von Lehrkräften zum Beispiel, das sind eben Dinge, wo ich auch sagen würde, das ist ganz wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer eben auch wissen, was bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, nicht?
Vielleicht darf ich an dieser Stelle einmal kurz einhaken.
Ja.
Ich habe ja selbst auch die Erfahrung gemacht, dass ich auf einer freien Schule auch die Wahl hatte, nichts zu lernen. Und ich bin halt aber immer in die Sache reingegangen, dass ich in der Gesellschaft auch einen Titel möchte und dass das für mich nie außer Frage stand zu lernen, weil für mich immer klar war, ich möchte lernen und ich möchte auch in der Gesellschaft meinen Platz finden, wo ich auch wahrgenommen werde als Person. Und für mich daher immer klar war, dass ich einen guten Abschluss möchte und ich die Lehrer immer darum gebeten habe, mir auch die Informationen zu geben und mir nahezubringen, bestmöglich, um diesen Abschluss zu erreichen, ja, also von mir ausgehend auch mit 13 und jünger. Und
ja, Herr Meiniger, das wäre dann die Frage, also vielleicht wird es nicht, wie Sie vorhin schon gesagt haben, flächendeckend freie Schulen geben, aber man könnte ja vielleicht bestimmte Elemente auch einspeisen in das Regelsystem. Unterschätzen wir Schülerinnen und Schüler möglicherweise, indem wir eigentlich ein System etablieren, wo wir sagen, du musst schon, wenn du eine gute Note haben willst, hier auch was leisten? Oder können Sie sich auch vorstellen, dass Sie sagen, wir geben das mal freier, wir machen mal ein Experiment?
Na, so Experimente hat es ja genügend gegeben. Ich meine, Sie haben am Anfang ja auch schon Summerhill erwähnt und andere Dinge. Also ich glaube schon, wir sollten unseren jungen Leuten jetzt gerade, was Partizipation, Mitbestimmung betrifft, Mündigkeit, das ist ja auch das größte Erziehungsziel, das wir haben, mündige junge Bürger in die Gesellschaft sozusagen zu entlassen, sollten wir ihnen schon was zutrauen. Ich würde das aber jetzt nicht wirklich runterbrechen und sagen, der Kernpunkt der Mitbestimmung ist jetzt, was gelernt wird und wann gelernt wird. Auch würde ich eine Lanze brechen für Lehrkräfte. Also ich glaube nicht, dass es das Problem des deutschen Schulwesens ist, dass unsere Schüler der Willkür, der subjektiven Willkür von Lehrkräften ausgeliefert sind. Wir wissen alle, Menschen sind Menschen, aber ich glaube, und da habe ich ja einen langjährigen Überblick, dass sich die große Mehrzahl der Lehrkräfte schon sehr bemüht, dem einzelnen Schüler seiner Persönlichkeit, seiner Leistungsfähigkeit, auch den Schwierigkeiten, in denen er steckt, gerecht zu werden. Und Noten sind halt da mal ein Hilfsmittel. Es ist halt noch nichts viel Besseres erfunden worden. Also wenn ich mir manche Verbalgutachten durchlese oder die Eltern, dann sagen die halt, und was wäre das als Note? Also gut, muss man halt mit Noten weiter umgehen. Und die Durchschnittsnoten, glaube ich, sind nicht so subjektiv, wie wir immer glauben.
Ja, nee, ich wollte jetzt auch gar nicht auf die Noten hinaus, sondern mehr darüber, wie sich eine Schülerin oder ein Schüler verhält. Also woher die Motivation kommt zu lernen. Könnte die Regelschule es aushalten, das den Schülerinnen und Schülern zu überlassen?
Warum lernen den Schüler? Ich meine, das ist ja eine Mischung. Also das eine ist, sie lernen gut, weil sie vielleicht auch gute Noten haben wollen. Sie lernen, das wäre der Idealfall, weil der Lehrer es schafft, sie zu begeistern, weil der Stoff sie begeistert. Aber ich sage gleich dazu, es wird immer Stoffe geben, da wird der beste Lehrer nicht dauerhaft erreichen, dass das Begeisterung auslöst. Also wenn ich nur ans Vokabellernen denke oder auch an bestimmte Mathematikstoffe, da wird halt dann auch mal die Verpflichtung, dass man das durchnimmt, eine tragende Rolle spielen.
Da würde ich mich interessieren, wie Frau Uthoff das sieht.
Ja, ich stelle mir gerade die Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir denn? Das ist also die Gesellschaft von morgen, die da heranwächst. Wenn wir von Zielen sprechen, von Lehrzielen und Lernzielen, dann würde ich, wie auch das KMK übrigens, die Kompetenzen stärker betonen. Also wir wissen ja noch gar nicht, welche Kompetenzen für die Berufswelt überhaupt gebraucht werden in den nächsten Jahrzehnten.
Vokabeln lernen aber wahrscheinlich schon, oder?
Es kommt drauf an. Also ich persönlich habe Sprachen immer erst dann gelernt, wenn ich in dem Land war und mich auch in der Sprache verständigen musste. Also mir haben die Vokabeln wenig gebracht. Ich denke doch, dass man gucken muss, warum, also ich glaube, dass Kinder immer gerne lernen. Ja? Ich glaube, dass Kinder wissbegierig sind und lernen möchten. Und lerne ich jetzt etwas, weil es mich interessiert, oder lerne ich etwas, weil ich es muss, um eine gute Note zu bekommen? Das ist sogenannte Bulimie-Lernen, reinlernen, auskotzen, fertig. Also ich habe persönlich in der dritten Klasse das 1x1 unterrichtet und die Kinder konnten das alle toll mit 1x1-Pass und so weiter. Und dann, als wir in der vierten Klasse die schriftliche Division drangenommen haben und die Kinder wieder das 1x1 brauchten, haben die mich total entgeistert angeguckt und gesagt, wieso, das hatten wir doch in der dritten Klasse, das habe ich längst vergessen. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr schade. Also ich kenne auch 6 Siebtklässler, die nicht mehr 17 plus 58 rechnen können, aber Trigonometrie in dem Moment können, aber dann eben auch nach dem Test gleich wieder vergessen. Und das finde ich eben so schade, weil es kein nachhaltiges Lernen ist. Ja?
Wie sieht das aus Sicht der Wissenschaft aus, Frau Hoffmann? Das ist ja ein häufig formuliertes Thema, dass gerade die Formulierungen in den Curricula dazu führen, dass die Kinder auch vieles schnell wieder vergessen.
Ja, das ist faktisch auch so. Die Frage ist, ob es durch Schülerpartizipation besser ist und bessere Lernergebnisse erzielt werden. Ich möchte vorweg sagen, dass Schülerpartizipation nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern auch ein Selbstzweck und ein Recht. Aber dennoch ist natürlich interessant, welche Effekte Schülerpartizipation hat. Die Forschungslage ist sehr dünn und sehr uneinheitlich. Es gibt einige Studien, die sagen tatsächlich, dass Schülerinnen und Schüler motiviert sind, wenn sie mehr mitbestimmen dürfen und dadurch auch nachhaltigere und bessere Lernleistung erzielen. Die Frage ist aber, wie Frau Uthoff auch sagt, ob man sozusagen den klassischen Leistungsbegriff als Maßstab nehmen sollte oder eher überfachliche Kompetenzen wie Selbstkompetenzen, soziale Kompetenzen, demokratische Handlungskompetenz und demokratische Einstellung. Und da wird viel Hoffnung in Schülerpartizipation gelegt. Das ist noch schwerer zu erforschen. Es gibt einige Studien, die weisen auf positive Zusammenhänge hin, wobei das teilweise nicht unbedingt Kausalitäten, also klare Ursache-Wirkungsbeziehungen sind. Es gibt aber auch Studien, die weisen darauf hin, dass Schülerpartizipation wenige oder sogar keine Effekte hat. Mein persönliches Fazit ist, dass wir da erstens mehr Forschung brauchen in dem Bereich und zweitens, dass Schülerpartizipation nicht per se umfassende positive Effekte hat, sondern eben in bestimmten Bereichen und wenn sie gut gemacht ist und zu dem jeweiligen Kontext passt und wenn sie vor allen Dingen zu den individuellen Schülerinnen und Schülern passt. Also es gibt Schülerinnen und Schüler wie Frau Braunhardt, die können auch in sehr jungem Alter schon sehr verantwortungsvoll mit ihren Freiheiten umgehen. Aber es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die brauchen dort eventuell mehr Hilfestellung, mehr Unterstützung und vielleicht auch eine leichte Form von Druck, zumindest phasenweise.
Frau Braunhardt, ich frage jetzt nicht, wie es bei Ihnen mit dem 1x1 aussieht, ob Sie das noch können, aber ich würde ganz gern von Ihnen wissen, ob Sie die Erfahrung auch gemacht haben, die jetzt hier Frau Hoffmann geschildert hat, also aus wissenschaftlicher Sicht. Gab es auf Ihrem Weg Schülerinnen und Schüler, die dann mit der freien Schule vielleicht doch nicht so richtig zurechtgekommen sind und eher einen Zwang brauchten?
Ja, also auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen in der Zeit, dass viele meiner Freunde zum Beispiel sehr viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben als ich, welche sie dann nicht bekommen haben aus Lehrermangel zum Beispiel, was aber auch an der Regelschule durchaus ein Problem sein kann. Und eine freie Schule halt das Problem ist, dass du auch von Elternseite die Freiheit brauchst, auch was nicht an einem Wochenende zu lernen oder nicht nächste Woche dann in der Prüfung zu Hause abzugeben. Und das dadurch eine sehr komplexe Situation ergibt, dass sowohl an einer freien Schule wie auch an einer Regelschule letztendlich der Schüler immer auf die individuellen Bedürfnisse angewiesen ist und auf die Erfüllung von diesen, um aus dieser Sache als mündiger Bürger in der Gesellschaft zu funktionieren. Und ich habe durchaus das Gefühl, dass an freien Schulen auch bestimmte Menschen eher weniger gut aufgehoben sind aufgrund von ihren individuellen Bedürfnissen und dann eben auch Druck zu brauchen, was aber auch vom Elternhaus durchaus beeinflusst werden kann.
Ein persönliches Fazit, würde ich mal sagen, dieser Sendung, die leider schon zu Ende ist, von Fiona Braunhardt. Die anderen Diskutanten waren Tina Uthoff heute, Heinz-Peter Meidinger und Astrid Hoffmann. Campus und Karriere geht damit zu Ende. Ich bin Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.